Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Es ist wohl eher Mini als Reform, das kann man über die Gesundheitsreform sagen. Zumindest interpretieren das derzeit ziemlich viele Experten. Und wie er das sieht, was da die Regierung und die Bundesländer und die Gemeinden und die Sozialversicherung vorerst vorgestellt haben und was es wirklich für das Gesundheitssystem bräuchte, das möchte ich jetzt einen der profundesten Kenner des heimischen Gesundheitssystems und bekannten Internationalen Professor Siegfried Mirén fragen. Schönen guten Abend.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Siegfried Mirén, stimmen Sie mit dem überein? Ich stelle als erste die globale Frage, dass das eine ganz Mini-Mini-Reform ist zu einer Zeit, wo man eine größere Gesundheitsreform bräuchte.
Ich möchte eines vorausschicken, bevor ich Ihnen antworte. Ich bin kein Gesundheitsökonom und auch kein Gesundheitswissenschaftler.
Aber ein Arzt.
Keine Frage. Ich möchte es nur um das, was wir gleich diskutieren
werden. Aber ich bin
werden.
Der Meinung, gute Ärzte können das Gesundheitssystem mutmaßlich am besten.
Um es nur, was dann manche Zahlen oder Fakten betrifft, in das richtige Licht zu rücken. Und das, was niemand will, ist Experte für alles. Um Ihre Frage zu beantworten, ich würde es so sehen. Es haben sich sehr viele, sehr lange, Bindestrich viel zu lange, Bindestrich, darum bemüht, eine Einigung zu finden. Und wie so oft, wenn man es allen recht machen möchte, macht man es am Ende kaum mehr jemandem recht. Daher stimme ich Ihnen zu, dass sogar sehr profunde Kenner des österreichischen Gesundheitssystems aus den verschiedenen Institutionsvertretungen alle mit großem Bedauern gesagt haben, so ein großer Wurf, eine große Reform ist es leider nicht geworden.
Mhm. Und jetzt muss man dazu sagen, es haben eigentlich alle gesagt, das sagen auch sehr viele Ärzte, man braucht eine größere Gesundheitsreform, um das Gesundheitssystem, wie wir es kennen, und es ist eh nicht mehr so grandios wie noch früher, aber es ist im internationalen Vergleich noch recht gut, aufrecht zu erhalten. Ist das jetzt ein Problem, wenn es nur eine Mini-Reform ist?
Absolut. Ich weiß, dass unser Publikum nicht als Fachexperten zu diesem Thema, zu Gesundheit vielleicht schon, aber nicht zu diesem, ich möchte aber auf zwei Dinge, um es ein bisschen breiter aufzustellen, stellen. Es gibt vom österreichischen Rechnungshof einen Bericht über das österreichische Gesundheitswesen, eine Analyse, die ich finde sehr objektiv geschrieben ist und die das Ziel hat, dass die Dinge besser werden. Und da sind eine Vielzahl von Kritikpunkten angeführt worden, auf die wir vielleicht später noch eingehen können. Es gibt von Professor Christoph Badelt und dem Fiskalrat eine Berechnung, wohin entwickelt sich das, was jetzt das Budget, die Finanzen betrifft. Wir reden ja beim Gesundheitswesen über einen wesentlichen Teil mit den Pensionen der Gesamtstaatsausgaben. Die haben sich wirklich die Daten angeschaut, die machen sich Sorge und haben gesagt, das Gesundheitssystem ist unter besonderer Berücksichtigung zu sehen, weil sich die Demografie ändert. Wie schaut das aus mit den Arbeitsplätzen? Wie schaut das aus mit der Finanzierung? Welche Rolle spielt die Inflation gerade in diesem Bereich? Was heißt das mangelnde Wirtschaftswachstum Österreichs? Ich bin jetzt nur im Gesundheitswesen. Und haben dort auch, muss man sagen, auf die dringende Notwendigkeit, und das ist vielleicht das Wort tiefgreifender Reformen hingewiesen. Mhm. Und vielleicht bringen wir es gleich auf den ersten wesentlichen Punkt, der mich seit Jahren irgendwie irritiert. Das sind die fehlenden Steuerungselemente. Wir reden von im Augenblick einem Bereich des österreichischen Budgets, der liegt in der Größenordnung von 50 Milliarden. Das ist ein wesentlicher Teil des Gesamthaushaltes der Republik Österreich. Und wenn 50 Milliarden nicht wirklich entsprechend gesteuert werden können, sondern es verschiedene Interessensgruppen gibt, die immer ihre Eigeninteressen zu vertreten, was wieder nachvollziehbar ist, dann kann ich mich nicht wundern, dass ich dann im Gesamtsystem nicht wirklich einschneidende Veränderungen bringen kann.
Aber Sie haben es ja angesprochen, es ist ja am Ende der Kompromiss, also der Mini-Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Institutionen passiert. Es war ja eigentlich das Ziel ursprünglich, dass man eine bundeseinheitliche Regelung findet, nämlich diese berühmte Steuerung und auch die Finanzierung. Wäre das aus Sicht eines, in dem Fall nicht Gesundheitsökonom, aber Gesundheitsexperten aus dem medizinischen Bereich sinnvoll?
Ja, ich bin da, glaube ich, ein bisschen im Widerspruch zu einigen aus diesen Institutionen. Ich bin schon der Meinung. Ich glaube, Sie wissen, es gab ja im Vorfeld mehrere Modelle. Das eine war eine Drei-Regionen-Modell, ja. Österreich in die 9 Bundesländer in 3 Regionen einzuteilen.
Das konnte es auch nicht.
Genau, um Synergien herzustellen, um das Thema der Gastpatienten, Patienten, die vom Burgenland oder Niederösterreich in Wien behandelt werden, wie kann man das gegenfinanzieren, wieso zahlt Wien dafür ab? Das war das eine Modell. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das die Lösung gewesen wäre. Dann gab es das zweite Modell, das, was Sie ansprechen, da bin ich sehr dafür. Das ist nur von der Realverfassung schwer umzusetzen. Das ist die Finanzierung aus einer Hand. Wobei ich glaube, es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben. Man hätte sagen können, wäre meine Präferenz gewesen, dass die Finanzierung erfolgt über den Bund. Damit, wenn ich schon über 50 Milliarden jährlich, die ich ja als Republik zur Verfügung stellen soll, kann ja der Bund dann dies entsprechend einteilen in Verhandlungen mit den Bundesländern, mit den Sozialpartnern, mit den Sozialversicherungen. Aber ich habe die Möglichkeit, wenn etwas nicht funktioniert, zu sagen, dort nehme ich das Geld weg und ich will einen neuen Akzent setzen, dann muss ich dort investieren. Das ist nicht zustande gekommen. Zustande gekommen ist eine Mini-Reform, bei der man gesagt hat, und wenn man das Papier liest, macht es einem noch ein bisschen Sorge, weil dort steht drinnen, wir haben folgende Dinge derzeit vereinbart, die wir aber im Detail noch gemeinsam erarbeiten.
Überschriften,
ganz
oder?
Ganz genau. Das müssen wir im Detail, wir beide, dann in den nächsten Wochen noch vertiefen. Und dann stellt man sich heute die Frage, ja, was wird bei dieser Vertiefung dann kommen?
Vor allem, die sind ja sehr stolz, wenn Sie sagen, sie werden mehr so Ärztezentren machen. Es wird mehr Zentren mit Fachärzten geben. Also wir reden da von Kasse. Wo kommen die denn alle her? Weil erklärt ist das nicht.
Nein, ist gar nicht erklärt. Und ich würde vielleicht gerne mit Folgendem beginnen. Das, was jetzt passiert in der Gesamtsituation der Republik Österreich, ist Sparen, Sparen, Sparen. Das ist eine Notwendigkeit. Aus meiner Sicht, nicht nur, weil ich Arzt bin, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, sparen bei den Patienten oder in der Prävention. Man müsste auch schauen, was kann ich in den Institutionen sparen? Was kann ich in den Spitälern sparen? Was kann ich in den Sozialversicherungen sparen? Was kann ich im Bereich der Ärzteschaft bei den Honoraren sparen? Also es wird den Bürgerinnen und Bürgern zuerst zugemutet, auf Dinge zu verzichten. Und dann geht sozusagen die Tiefe der Veränderungen erst in die Institution, ist die erste Geschichte. Das Zweite, was wir wissen, was die wirklich großen Probleme sind, fehlende Steuerung. Wir haben in Österreich keinen Ärztemangel. Wir haben einen Ärztemangel in bestimmten Fächern. Kinderheilkunde, ja. Gynäkologie, Kinderpsychiatrie. Ja. Aber im Europäischen auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher.
Mehr Ärzte im Schnitt.
So ist es. Sie haben vollkommen recht. Wir haben immer das Gefühl oder wir lesen, wir haben zu wenig Ärzte. Im europäischen Schnitt haben wir mehr Ärzte als andere. Im europäischen Schnitt haben wir mehr Spitalsbetten als andere Länder, die eine genauso gute Medizin haben wie wir. Im europäischen Durchschnitt haben wir eine längere Verweildauer in den Spitälern. Was will diese Reform? Diese Reform sagt zu Recht, wir müssen Spitalsbetten reduzieren, keine Frage. Wir müssen aus dem Stationären in den Ambulanten. Wir müssen vom Ambulanten, die sind noch immer sehr teuer. Also die teuerste medizinische Betreuung ist ein Spitalsbett. Klar. Die zweiteuerste ist eine Spitalsambulanz. Und daher, und das will die Reform, heißt es, wir müssen vorwiegend einmal zu den niedergelassenen Ärzten und zu den Primärzentren. Aber mir ist noch nicht klar, bei dem, was ich gelesen habe, mir ist noch nicht klar, wie der Gedanke ist richtig. Ja. Wir sehen das in den skandinavischen Ländern, dass die Erstversorgung, die Primärversorgung viel besser im niedergelassenen Bereich erfolgt. Dort sind die Gatekeeper. Und dort ist auch das Geld besser aufgehoben.
Ich habe den Bundeskanzler auch gefragt, weil nach dem Motto, gerade in einem Land wie Österreich ist ja Prävention sehr wichtig. Das ist ja ein wiederkehrendes Thema. Er will die Prävention stärken und die Gesundheitsbildung stärken. Aber wie macht man das, wenn man nichts dafür tut in dieser Reform? Weil das erkenne ich nicht, oder erkennen Sie, dass da irgendwas ist, um die Gesundheitskompetenz zu steigern?
Sie haben vollkommen recht. Ich Ich kenne das Bekenntnis, die Frau Bundesminister Schumann, der Herr Bundeskanzler bekennen sich zur Prävention. Sie erkennen, dass das
nicht
die Medizin von heute ist. Wir gehen ja längst von der Reparaturmedizin in die Präventionsmedizin. Wir Österreicher sind international
Schlusslichter.
Wir sind Schlusslichter. Und jetzt gibt es einen neuen Fonds, einen Gesundheitsreformfonds. Dieser Fonds macht 500 Millionen aus. Von diesen 500 Millionen sollen aber nur 10 Millionen in die Prävention gehen. Oder wenn Sie die derzeitigen Zahlen nehmen, dann ist es so, dass wir für die Prävention weniger als 4% der Gesamtmittel, die vorhanden sind, verwenden. Aus meiner Sicht ist das nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart. Wie verhindere ich, dass Menschen krank werden? Wie
verhindere oder überhaupt ins Spital müssen.
Dass sie ins Spital müssen. Und außerdem vielleicht noch etwas, was für unsere Zuseherinnen und Zuseher wirklich interessant ist. Obwohl wir so viel Geld ausgeben, sind wir in der Lebenserwartung in Europa im Durchschnitt nicht die Nummer eins und sind in der Gesundheitserwartung, übersetzt jene Jahre in meinem Leben, die ich in Gesundheit verbringe, sind wir bei etwa 59, 60 Jahren im Durchschnitt und die Skandinavier etwa bei 68, 70. Und wer in diesem Land möchte nicht länger gesund leben? Aber um länger gesund zu leben, muss ich Prävention betreiben. Und Gesundheitskompetenz ist noch ein von Ihnen zu Recht angesprochener weiterer wesentlicher
und
Punkt.
Und braucht eben sind. Von Ernährung über Lebensstil.
Bewegung, Psyche, Schlaf, das sind die vier großen Themen der Prävention.
Ein anderer Punkt, der, glaube ich, ziemlich strittig ist, der auch in dieser Reform drinnen steht, ist quasi, dass Wahlärzte sollen künftig dazu, keine Ahnung, gezwungen oder angeregt oder wie auch immer werden, Kassenpatienten zu übernehmen. Ist das annähernd realistisch?
Es ist nicht realistisch. Ich halte es auch nicht für richtig. Ich bin auch bei Patienten nicht für bestrafen. Wenn es dann heißt, jemand, der übergewichtig ist, soll irgendwie mehr zahlen oder sonst was. Das kann nicht in einem solidarischen Gesundheitssystem, auf das wir wirklich beide, glaube ich, stolz sind, dass es das in Österreich gibt, kann das weder sein, dass ich Patienten für etwas bestrafe, was genetisch oder was anderswo.
Vor allem, wo höre ich dann auf?
Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Sie das kennen wir in dem Land.
Sie haben vollkommen recht. Und das andere ist, Ärzte zu verpflichten. Wir leben in einer Demokratie, freie Möglichkeiten. Ich kann nur etwas anbieten mit Boni. Das wurde ja versucht mit der Sozialversicherung. Ganz genau. Oder zu sagen, wenn du jetzt Medizin studierst und dich heute verpflichtest, nachher in eine Kassenordination zu gehen, dann werden wir eine große Förderung dir geben, sodass du, wenn du die Ordination etablierst, eine entsprechende Förderung bekommst. Dafür musst du dich aber verpflichten, x Jahre eine Kassenordination zu haben. Aber Ärzte, die sagen, ich möchte aber aufgrund dieser Bezahlung oder aufgrund der Höhe der Patienten, die ich täglich sehen muss, kann ich die Medizin nicht machen, die ich gerne machen möchte, weil ich schaffe es nicht, in 3 Minuten einen komplizierten Fall zu betreuen. Ich entscheide mich für eine Wahlarztordination, also das halte ich für den falschen Weg, hier eine Zwangsmaßnahme zu setzen.
Vor allem, da hat mir ein Arzt gesagt, dass du willst nicht als Kassenpatient zu einem Wahlarzt kommen, der gezwungen wird, dich zu betreuen.
Ist auch ein Gedanke, aber ich bin prinzipiell dagegen, hier einen Zwang auszuüben. Und das wird sicher nicht die Qualität. Nein, es wird auch die Qualität nicht. Wir müssten eher wirklich ernsthaft darüber nachdenken. Zum Beispiel etwas, was ich gar nicht verstehe. Wie kann es sein, dass in 9 Ländern in der Honorierung oder im Leistungskatalog 9 Kataloge bestehen? Ich glaube, jeder, der uns zuschaut, wird sich denken, das Land hat 9 Millionen Einwohner.
In so einem kleinen Land.
Das Land ist so klein, wieso, wenn ich zu einer Untersuchung A in Vorarlberg gehe, in Oberösterreich gehe oder in Wien gehe, wird nicht die gleiche Honorierung durchgeführt, bekommen die Ärzte nicht den gleichen Stundensatz? Das versteht niemand.
Aber das heißt, eigentlich könnte man im berühmten System ziemlich viel sparen, ohne dass es für Patienten schlechter wird, wenn man es geschickt machen würde.
Sparen, optimieren. Ich glaube, worüber wir beide ja noch gar nicht geredet haben, ist, die Medizin hat sich in den letzten 2, 3 Jahren...
Darauf will ich jetzt.
Genau, aber das hat für mich ökonomische Implikationen.
Natürlich.
Wir sehen in dem System, wenn ich schaue, wir haben keine einheitlichen Datensätze. Mhm. Wir können keine einheitliche Forschung in Österreich machen. Wir haben noch immer kein Covid-Register. Wie kann es sein? Mhm. Wir haben 9 Bundesländer und wir beide sitzen hier und es beginnt morgen eine Epidemie und ich drücke aufs Knopferl, dass ich nicht nicht die Daten habe, um nämlich gesundheitliche
Schon
Maßnahmen.
Schon wieder nicht, obwohl es eigentlich seit Jahren
aber,
heißt.
Aber ja. Maßnahmen zum Wohle der Bevölkerung, wie kann das sein? Wieso? Covid ist so lange her. Was ist geschehen, dass das nicht möglich ist? Aber das ist für mich ein Symbol, warum wir auch jetzt zum Beispiel im Bereich der KI, wenn wir sagen, wofür ist die KI gut? Menschen haben noch immer Sorge. Und ich sage das Erste, die gesamte Verwaltung müsste ja schon längst umgestellt sein. Da kann ich Gelder sparen, Effizienzen steuern. Mhm. Ich habe von einer der Patientenanwältinnen eines Bundeslandes bei einer Veranstaltung gehört, dass sie erzählt hat, wie eine Patientin sich bei ihr beschwert hat, die bis sie zu ihrer Diagnose kam, 18 Stellen abgelaufen ist, weil es keine Steuerung gab. Was ist der best point of care? An wen wende ich mich? Mein Hausarzt. Wieso? Dann in die Spitalsambulanz, dann die stationäre Aufnahme, dann zurück zum Facharzt. Da geht ja auch nicht nur Menschliches verloren. Diese Patientin war verzweifelt, Schicksal, sondern überlegen wir beide doch einmal, wenn das in zwei oder drei Stationen geht, was das System kostet.
Der Punkt, den Sie jetzt schon angeschnitten haben, die Medizin wird ja immer besser, macht wirklich ganz rasche Fortschritte und wird damit natürlich auch immer teurer.
Ja.
Wird sie für alle quasi da sein? Nämlich die Spitzenmedizin, die rasante Fortschritte macht, oder?
Ich weiß nicht, ob ich Ihre Fragen immer mag. Nein, jetzt Spaß beiseite. Sie haben natürlich den Finger auf die Wunde gelegt. Mehrere Aspekte sind. Alle sprechen von Demografie und alle mittlerweile haben verstanden, dass wir als Bevölkerung insgesamt älter werden. Und durch das Älterwerden die Frage, wann gehe ich in Pension, virulent wird. Aber natürlich werden ganz andere Dinge virulent. Es wird virulent, wie schaut das aus mit den Arbeitsplätzen, wie schaut das aus mit der Arbeitsmedizin, wie schaut das aus mit den Kosten. Sie haben nämlich vollkommen recht, die Diagnostik entwickelt sich phänomenal mit der KI. Ja, aber diese Entwicklung kostet mehr Geld. Mhm. Das heißt, das wird zwar besser, aber nicht immer billiger. Dasselbe gilt für Therapien. Wir können heute Erkrankungen therapieren, die wir vor 5 Jahren nicht therapieren konnten. Ja, aber das wird nicht billiger, sondern es wird zum Teil teurer. Das heißt, Sie haben vollkommen richtig darauf hingewiesen, dass mit diesen Fortschritten der Glaube, das wird deswegen billiger, falsch ist, sondern im Gegenteil, vieles wird teurer. Zwar besser, aber deutlich teurer, deutlich teurer. Also das wird eine wirklich spannende Frage, nämlich eine gesellschaftspolitische. Was wollen wir? Was sind wir bereit zu zahlen? Wenn dann die Ausgaben für das Gesundheitswesen weiter steigen, nehmen wir die amerikanischen Zahlen, die sind weit über 15% des BIP etc. Gibt es einen politischen Konsens? Ja, wir haben uns darauf geeinigt, Gesundheit ist uns so wichtig, es darf auch mehr kosten vom Gesamtbudget. Oder heißt es, was ja auch dann drüben passiert, ja, dann müssen wir das streichen, das streichen, das streichen. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage. Ich bin in größter Sorge, dass wir hier eine mindestens 2-Klassen-Medizin haben. Wir sehen ja auch, dass die Zusatzversicherungen ein so gutes Geschäft, gönne es Ihnen, aber viele Österreicherinnen und Österreicher, ich glaube 25% des österreichischen Gesundheitsbudgets werden durch private Ausgaben gedeckt. 25%. Und es gibt eine große Zahl von Menschen in diesem Land, die sich eine Zusatzversicherung nicht leisten können. Oder ein Privathonorar auch nicht leisten können. Das heißt, wir werden das wirklich erleben, wie es auseinandergeht. Bin ich ganz bei Ihnen.
Das ist natürlich schlimm, weil in New York sagt man immer, es ist das beste Gesundheitssystem der Welt für jene mit Geld und das schlechteste für jene ohne. Und
ja, ich habe lange in New York gelebt. Ich kann es nur bestätigen.
Kommen wir schon zum Abschluss. Was sind die 3 Punkte, die Sie jetzt am dringendsten reformieren würden, wenn Sie jetzt der Bundeskanzler oder der Gesundheitsminister oder beides in Personalunion wären und Landeshauptmann?
Erfreulicherweise
sind Sie es nicht.
Bin ich es nicht. Erfreulich und kann daher natürlich, ich möchte denen, die dort sind, wirklich, ich hatte die Möglichkeit, Gespräche zu führen. Das Wollen ist da, damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht. Was viele Leute von außen unterschätzen, ich finde auch manchmal Journalisten, ist, dass ja Österreich das Gesundheitswesen in der Verfassung festgeschrieben ist. Und in der Verfassung steht zum Beispiel, dass Gesundheit Bundessache ist, dass aber die Spitäler sehr vereinfacht Ländersache sind. Das heißt, teilweise können wir beide etwas wollen. Und dann sagt jemand, du kannst auch gern was wünschen vom Christkind, aber so kann man es nicht umsetzen. Und da braucht es eine Veränderung der Gesetzeslage, dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das geschieht alles nicht so einfach. Das heißt, da sind schon viele gescheite Leute gesessen, haben sich bemüht, sind dann aber, ich sage, verwende da das Wort, an die Realverfassung gestoßen und gesagt, das geht gesetzlich nicht. Das kann man zwar wünschen, Herr Merin, aber das können wir nicht umsetzen. Was würde ich mir wünschen? Ich würde trotzdem, ich ende dort, wo ich angefangen habe, die Finanzierung aus einer Hand, am liebsten der Bund. Das Zweite ist, die Patientensteuerung ist noch nicht optimal mit Einsatz von 1450. Das ist geplant, das steht auch in dem Reformpapier drinnen. So wie ich habe Gespräche, ich habe Patienten, die arbeiten bei 1450. Das hat noch nicht die Qualität, die es haben könnte. Damit kann man so noch nicht steuern. Die Mitarbeiter sind noch nicht entsprechend in der Zahl, in der Ausbildung. Also damit das wirklich ein Steuerungselement ist, 1450, muss Zeit, Geld, aber auch Know-how hinein investiert werden. Das Nächste, was wir im Vergleich zu anderen Ländern auf der Welt gar nicht genug ausnutzen, ist noch die Telemedizin. Immer mehr, ob es Chatbots sind oder Ärzte, die in bestimmte Bereiche am Land gar nicht hinkommen kann, aber dass ich dann mit meinem Smartphone den Arzt kontaktieren kann, der sieht mich, gibt mir die Empfehlungen oder schickt mich dann erst in die Ambulanz, wenn er in Sorge ist, da ist Gefahr in Verzug. Da sind wir auch noch weit weg von dem, was sein könnte. Ich finde, es sollte auch so sein, dass es einen einheitlichen Leistungskatalog gibt. Auch das ist für viele gar nicht nachvollziehbar. Und letztendlich, was ich gar nicht verstehe, wir haben ja diese Zielvereinbarungen. Es gibt ja jetzt eine, die geht von 24 bis 28. In Wahrheit mit dem, was wir jetzt angestoßen haben, wir sollten jetzt schon für die nächsten 4 Jahre, 29 bis 33, jetzt sitzen und sagen, was müssen wir gesetzlich ändern, damit das international Schritt halten kann.
Hoffen wir, dass die nötigen Stellen zugehört haben und nicht nur zugehört haben, sondern das verinnerlichen und umsetzen. Danke, Siegfried Merin, für dieses Interview. Und wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.